Siehe, ich mache alles neu. So heißt die Jahreslosung für dieses Jahr 2026. Und das ist eine Ewigkeitsperspektive. Da wird etwas von der Ewigkeit beschrieben, von der wir gerade gesungen haben. Und das ist doch auch schön zu wissen, dass all das Leid, was wir manchmal sehen, ein Ende haben wird. Bedeutet aber auch, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen, eigentlich in einem permanenten Erneuerungsprozess drinstecken. Und dieses Neue schon jetzt beginnt und irgendwann in Erfüllung geht. Das bedeutet auch, dass sich auch manchmal Dinge verändern, auch in unserem Gemeindekontext. Und ich darf ein bisschen was berichten, ist eigentlich kein Bericht, es ist eher eine Einladung. Siehe, ich mache alles neu, bedeutet auch in unserem Miteinander, dass Dinge sich verändern. Dass Menschen von Gott berufen werden, gerufen werden, dass sie merken, hey, es ist was anderes in meinem Leben dran, dass sie neue Schritte wagen, sich neu ausstrecken und dann auch manches, was sie bisher getan haben oder bisher gemacht haben, niederlegen. Und manchmal ist das schmerzhaft im Gemeindealltag. Es wäre schöner, die Dinge würden einfach ganz beständig immer voranschreiten. Aber ich glaube, es ist auch lebendig und dynamisch und deswegen auch für Zukunft wichtig, dass sich Dinge auch immer wieder erneuern. Wie zum Beispiel die Eva, die hier gerade hier vorne sitzt, die eben gesungen hat. Die Eva hat die letzten Jahre die Bereichsleitung für die Musik und den Lobpreis in unserer Gemeinde gehabt. Das ist großartig. Jetzt ist sie privat beruflich an anderen Dingen unterwegs, macht Weiterbildung und sie sagt, ich kann nicht alles, ich habe andere Prioritäten, Gott ruft mich für was anderes. Sie hat jetzt zum Anfang dieses Jahres diesen Aufgabenbereich niedergelegt. Das heißt, wir suchen wieder jemanden. Zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe ein Herz für Lobpreis und ich kann ein bisschen organisieren oder ich mag es auch zu organisieren und zu strukturieren. Man muss dafür gar kein Instrument spielen, man muss nicht mal in irgendeiner Band mitmachen. Verantwortung übernehmen. Wir haben doch ganz viele andere Plätze in unserer Gemeinde, wo wir Menschen suchen, die sagen, ich lasse mich auf was Neues ein. Ich lasse mich auf was Neues ein, ich lasse mich von Gott gebrauchen und vielleicht ist diese Gemeinde der Ort, wo ich das Neue erleben darf, wo ich wachsen darf, wo ich gestalten darf. Und das Gestalten, das muss nicht immer genauso aussehen wie bei der Person, die es vorher gemacht hat. Da sind wir ganz offen und kann ganz anders sein. Ich zeige euch jetzt keine Liste mit offenen Stellen, weil darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir darum, dass du dich vielleicht fragst zum Anfang dieses neuen Jahres, darf Gott dich zu was Neuem berufen? Darf Gott dich in sein Reich einsetzen? Und vielleicht ist das hier in der Gemeinde, vielleicht auch nicht. Wenn du da was spürst, wenn du da eine Frage hast oder was auch immer, dann komm gerne auf mich zu, lass uns ins Gespräch gehen. Und vielleicht findet sich ja ein Platz, der genau für dich ist, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und die andere Seite ist eben, betet gerne, wir reden über Gebet, betet gerne mit dafür, dass sich Menschen aus unserer Mitte finden, die sich auch für unsere Gemeinschaft berufen lassen. Damit die Leitungspositionen, die im Moment vakant sind, Generation Plus zum Beispiel auch so eine, nicht vakant bleiben, sondern dass wieder Menschen mit dabei sind, die mitgestalten für die Zukunft. Auch immer wieder neue Leute da, die in den letzten ein, zwei Jahren neu zu unserer Gemeinschaft dazugekommen sind, die vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, dass hier irgendwas gebraucht wird. Auch ihr dürft gerne auf mich zukommen. So, das war's von mir, jetzt darf der Frank weitermachen.
Ja, und für diese vielen Aufgaben der Gemeinde brauchen wir auch eine finanzielle Grundlage. Und da darf ich euch einladen zu unterstützen. Wir haben ja keine Kirchensteuer, auf die wir zurückgreifen können. Es gehen jetzt gleich Becher durch die Reihen. Lasst sie einfach durchgehen. Am Ende der Reihe halt sie fest. Die Becher werden dort wieder abgeholt. Und vielen Dank für das, was ihr gebt. Ich mache dann schon mal weiter mit den Informationen. Was kommt so in den nächsten Wochen auf uns zu? Und heute Abend ist der nächste Termin. Um 19 Uhr ist der sogenannte Gegenwartsabend. Es gibt kein festes Programm. Der Abend soll durch Lieder und durch Gebet nah ans Vaterherz Gottes führen und zu einer Begegnung mit ihm. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen, heute Abend hier in der Gemeinde um 19 Uhr. Dann haben wir ein besonderes Angebot, um Glauben neu zu entdecken. Das ist das Motto des Alpha-Kurses. Es ist ein offenes Angebot, das neugierig machen soll, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren oder auch den Glauben aufzufrischen, zu vertiefen. Das Thema am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr lautet: Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Wie kann ich sicher sein, dass ich glaube? Und Thema Ewigkeit, dass ich einmal bei Gott sein werde. Ganz, ganz wichtiges Thema am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr. Das Jahr haben wir mit viel Gebet gestartet und nächste Woche geht es sozusagen in die Zielgerade. Das seht ihr hier vorne. Am morgigen Montag um 19 Uhr machen wir hier einen Fürbitteabend. Und am Dienstag treffen wir uns im Rathaus, um für den Bürgermeister und sein Team zu beten. Auch ein ganz wichtiger Termin, also morgen Fürbitteabend und am Dienstag ein Gebetstreffen im Rathaus mit dem Bürgermeister. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt verabschieden wir die Kinder gleich in die Kinderkirche, da wartet ihr schon drauf. Mütter und Väter mit ganz kleinen Kindern dürfen sich gerne in dem ersten Raum hier auf dieser Seite treffen. Dort wird der Ton übertragen, das heißt, man bekommt alles mit und kann sich trotzdem um die Kinder kümmern. Die Ein- bis Vierjährigen treffen sich hier diesen Gang herunter im weißen Raum. Ab 5 Jahre geht es dann runter ins Erdgeschoss. Bitte holt die Kinder nachher bis sieben Jahre im grünen Raum auch hier den Gang herunter ab. Und die Preteens, 5. bis 7. Klasse, treffen sich im gelben Raum auch wieder in diesem Gang. Und das war's für die Kinderkirche. Und jetzt geht's los mit dem Jingle.
Ich weiß nicht, wie ihr ins neue Jahr gestartet seid. Wir waren im Skiurlaub und ich habe erstmal einen kaputten Finger mit nach Hause gebracht. Ist aber nicht so tragisch und fast hätte ich noch was verloren. Aber ich habe gebetet und Gott war gnädig. Ich erzähle euch kurz die Geschichte, die in Kirchgönz beim Gebetstreffen waren. Hier, die kennen Sie schon so ein bisschen. Wir waren Skifahren und oben mit der Gondel hochgefahren, oben war dann das Skigebiet, wo du startest, und am letzten Tag unseres Skiurlaubs habe ich beschlossen, meine Skier und meine Schuhe und meinen Helm, was ich ausgeliehen hatte, oben schon wieder abzugeben. Da gab es auch so einen Shop, wo man das abgeben konnte und dann ganz entspannt mit den kleinen Kindern und der Gondel runterzufahren, um dann alles schon fertig zu haben. Und ich gehe dann in diesen Laden rein, gebe meine Skier ab und hatte den Helm noch auf und den auch noch schnell runtergezogen und abgegeben. Bin dann raus, gemerkt, auch es schneit wieder heftig, habe die Kapuze aufgezogen, bin dann mit den Kleinen, mit den Kleinsten in die Gondel gestiegen, die so mit dabei waren, und wir fahren gerade so los, da saß mir die jüngste Teilnehmerin, 4 Jahre alt, unsere Gruppe, die saß mir gegenüber, guckte mich an und sagte, Conny, wie viele Hörgeräte hast du eigentlich? Und dann greife ich mir hinter das Ohr auf beiden Seiten und sage, eigentlich 2, aber es war nur noch 1 da. Was ich mehr brauche, war zum Glück da, sonst hätte ich es schneller gemerkt wahrscheinlich. Das andere auf der rechten Seite war nicht da. Und jetzt sitze ich in der Gondel und erstmal natürlich Jacke ausgezogen, in der Kapuze geguckt und gefühlt, ob es irgendwo hängt, ob es irgendwo reingefallen ist. War kein Hörgerät da. Kurz entschlossen, nach 10 Minuten Gondelfahrt an der Mittelstation wieder auszusteigen, einmal außen rum zu laufen und die nächste Gondel wieder nach oben zu nehmen. Und dann saß ich schon in der Gondel nach oben und fing schon an zu beten und habe gesagt, Herr, also wäre jetzt schon schön, wenn ich das wieder finden würde, dieses Hörgerät. Oben angekommen, erstmal direkt mit dem Mitarbeiter von der Gondel gesprochen, ob da irgendwas auf dem Boden gelegen hat oder sowas. Nee, der hatte nichts gesehen, hat aber dann geholfen zu suchen. Dann bin ich logischerweise in den Laden rein, wo ich meinen Helm ausgezogen hatte, weil das war meine logische Schlussfolgerung, dass er da bestimmt runtergefallen ist, das Hörgerät. Wir da mit den Mitarbeitern den Boden abgesucht, im Helm geguckt, überall kein Hörgerät zu finden. Dann bin ich in die Hütte rein, wo wir vorher zu Mittag gegessen hatten, am Tisch, wo wir saßen, dachte, vielleicht beim Anziehen, vielleicht ist da schon was rausgefallen. Auch wieder unterm Tisch mit dem Handy rumgekrabbelt und alles abgesucht. Kein Hörgerät da. Dann bin ich wieder zur Gondel, der Mitarbeiter hat immer noch nichts gefunden. Und in so einer Gondelstation, da laufen ja permanent Leute drüber. Es hat geschneit, es war alles mit Schnee, da war alles voll, also hab mir dann hingesetzt draußen in den Schnee auf so eine Bank und hab gebetet. Ich gesagt, Herr, Also wenn ich jetzt einsteige in die Gondel und runterfahre, dann ist das Ding weg. Und das kostet ein paar tausend Euro. Oder aber du weißt, wo das jetzt liegt. Du kannst mir zeigen, wo das ist. Wusste aber, also ich war schon auch ein bisschen kleingläubig, ne? Bei dem Schnee, der da so fällt und kaputt getrampelt ist, und es ist bestimmt schon eine halbe Stunde her gewesen jetzt, dass ich das verloren hatte. Und dann nach dem Gebet fasse ich meinen Hut, stehe auf, gucke den Gondelmann nochmal an, der schüttelte nach wie vor den Kopf. Und dann bin ich so durch den Schnee gestapft und habe so ein bisschen hier den Schnee so beiseite gemacht und hatte immer die Hoffnung, dass man irgendwas findet, und auf einmal macht es plopp und ich schieße das Hörgerät so einen halben Meter nach links und ich habe es gefunden. Total unwahrscheinlich, in diesem Schnee das zu finden. Und nach einer halben Stunde im Schnee, es ging einfach noch. Ne? Ich habe es reingesetzt in das Ohr, keine Schwierigkeiten. Und ich habe jubiliert und ich bin runtergefahren und dachte, Herr, du bist... Was, manchmal habe ich das Gefühl, du siehst mich nicht. Und dann sowas. Ne? Also nicht, dass Gott jetzt dafür verantwortlich gewesen wäre, dass ich mein Hörgerät finde. Aber ich dachte, wenn man so dappig ist wie ich und dann betet, dann... kann man auch was erleben mit diesem großen Gott. Und ich war sehr dankbar. Das war meine Gebetserfahrung zum Anfang dieses neuen Jahres. Wir haben die letzten zwei Wochen schon über Gebet gehört in den Predigten. Wir haben davon gehört, dass Gebet eine Herzenssache ist, ein Herzensanliegen. Jennifer hat letzte Woche darüber gesprochen. Das Gebet, was mit dem Herzen zu tun hat, wie unser Herz schwingt. Hat mich total gefreut, diese Predigt. Total schön, das so zu hören. Und die Woche vorher hat Ronny schon angefangen, über Gebet zu reden, über das Gebet des Jabez. Dieses Einfache, diese einfachen Zeilen. Segne mich, erweitere mein Gebiet, wende dich mir zu und schütze mich. Ich habe mir dieses Gebet auch wieder nach der Predigt ganz neu zu meinem Gebet gemacht und versucht, das irgendwie jetzt so mit in dieses neue Jahr zuzunehmen und auch zu fragen, was bedeutet das? Was könnte das für mich sein? Was wünsche ich mir eigentlich, wenn ich sage, Herr, erweitere mein Gebiet? Welcher Segen ist das? Welche Zuwendung Gottes? Am Freitag haben wir in den Stadtteilen gebetet, im Rahmen unserer Gebetswoche. In Niederweisel und in Kirchgönz. Vielen Dank für alle die da mitgeholfen haben, das vorzubereiten und sich da investiert haben. Wir wissen nicht, was mit diesem Gebet passiert. Wir wissen nicht, wie Gott dieses Gebet nimmt, aber er hat es gehört. Davon bin ich überzeugt. Und wie schön, dass aus den Stadtteilen Menschen dabei waren, an beiden Orten, die normal nicht zu unseren Gebetsgruppen gehören. Die einfach mit hineingenommen wurden in dieses Gebet. Gebet ist so wichtig. Gebet tut gut. Gebet, das bringt uns in die Nähe, in die Gegenwart Gottes hinein, wo wir so viel Positives erleben und erfahren dürfen. Also, wenn euch diese beiden letzten Predigten interessieren, guckt die euch gerne nochmal auf YouTube an, auf unserem Kanal. Die kann man nochmal reinhören. Eine gute Vorbereitung. Wenn ihr nur die von heute hört, dann könnte Gebet auch vielleicht überfordernd sein. Denn ich möchte euch ein bisschen herausfordern mit dieser dritten Predigt zum Thema Gebet. Weil ich glaube, Gebet ist auch noch mehr. Und ich habe diese Predigt mal überschrieben mit in den Riss treten. In den Riss treten, geistliche Verantwortung für andere übernehmen. Ich gehe davon aus, es kommt auch gleich auf der Leinwand. Geistliche Verantwortung für andere übernehmen. Auch das ist Gebet. Das haben wir gemacht am Freitag in den Stadtteilen. Wir haben geistliche Verantwortung für unsere Stadtteile übernommen. Geistliche Verantwortung für die Menschen, die da sind, die sich investieren, die da sind. Das machen wir am Dienstag, wenn wir zum Bürgermeister gehen. Wir übernehmen geistliche Verantwortung für die Geschicke unserer Stadt. Für die, die gewählt sind, um unsere Stadt, unsere Orte zu lenken und zu leiten. Gebet ist das, was Gott uns in die Hände gelegt hat, mit dem wir diese Verantwortung auch übernehmen können. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir es wahrnehmen. Es ist wichtig, dass wir anfangen, Gebet nicht nur, wie ich mit meinen Hörgeräten, als den Notgroschen zu nehmen, wenn ich in meinem Leben irgendwie nicht mehr klarkomme, wenn es bei mir irgendwie hakt, zu sagen, jetzt spreche ich ein Gebet und Gott kümmert sich darum, dass es mir wieder gut geht. Es ist auch okay, dass wir das machen. Das dürfen wir auch. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gebet auch noch mehr ist als nur das. In den Riss treten, Verantwortung für andere übernehmen. Und ich möchte an dieser Stelle zu Beginn des Jahres all denen danken, die das tun, in so unterschiedlichen Art und Weisen. Vielleicht jetzt beim Stadtteilgebet. Es gibt diese Gebetsgruppen in manchen Stadtteilen, die sich regelmäßig treffen, einmal im Monat, um für die Stadtteile, für ihre Nachbarschaft zu beten. Vielleicht machst du das aber auch ganz privat einfach nur, für die Menschen in deinem Umfeld, in deinem Beruf. Deine Kolleginnen und Kollegen, dein Sportverein, deine Nachbarn. möchte danken Claudia Kind und ihrem Team von Beratung und Begleitung hier in der Gemeinde. Die sagen, wir stellen uns zur Verfügung, um Menschen zu begleiten, um geistliche Verantwortung für sie zu übernehmen und sie an die Hand zu nehmen und mit ihnen Wegstrecken zu gehen. Vielleicht machst du das auch ohne in diesem Team zu sein, dass du dich um andere kümmerst, dass du mit ihnen auf dem Weg bist. Ich danke all denen, die sich im Kinder- und Jugendbereich einsetzen. Auch das ist geistliche Verantwortung für andere übernehmen. Für unsere Kinder. Ihnen Jesus lieb machen. Ihnen vorzuleben, wie gelebte Gottesbeziehung aussieht. Vielleicht bist du Kleingruppenleiter und hast deine Gruppe, für die du betest und dich fragst, wie kann ich sie weiterbringen? Wie kann ich ihnen helfen, dass sie wachsen? Es gibt so viele Möglichkeiten, geistliche Verantwortung für andere zu übernehmen. In den Riss treten. Wie komme ich zu dieser Formulierung? Diese Formulierung hat was mit einem Bibeltext zu tun, den wir im Alten Testament finden. Im Prophetenbuch Hesekiel. Und ich habe den Text euch mal mitgebracht und lese den euch jetzt vor. Hesekiel 22, die Verse 29 bis 31. So spricht Gott der Herr. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Was? Klingt ein bisschen nach unserer Zeit auch an mancher Stelle, ne? Aber passt da auch rein. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in den Riss vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott der Herr. Herausfordernder Text heute Morgen, harter Text heute Morgen, der Zorn Gottes, der irgendwie über die Menschen kommt, weil Gott von Grund auf böse ist, weil er strafen möchte, nein, sondern weil er eine Kluft aufzeigt, eine alttestamentliche Kluft. Wir leben mittlerweile im neuen Bund, da kommen wir gleich dazu und dann erkläre ich das, dass der Zorn Gottes uns nicht mehr auf diese Art und Weise trifft oder treffen muss, weil es da Jesus gibt, aber, die Frage ist doch, wer tritt in den Riss? Da gibt es eine Kluft zwischen Mensch und Gott und die gibt es bis heute. Wenn Jesus nicht im Spiel ist, bei den Menschen, die Jesus nicht kennen, da passiert genau das. Da ist diese Kluft da. Und das Verhalten der Menschen, was hier beschrieben wird, das finden wir heute auch. Wir müssen nur die Nachrichten angucken. Und ich glaube, Gott ist immer noch auf der Suche nach Menschen, die in den Riss treten. Oder wie es an anderer Stelle heißt, die in die Bresche springen. Du kannst gerne den Titel wieder einblenden auf der nächsten Folie. In den Riss treten oder in die Bresche springen ist so das Gleiche. Es ist ein Begriff, der eigentlich so aus dem Militärischen kommt. So aus dem Zeitalter des Mittelalters ungefähr, wo man in Burgen lebte oder auch durch die Städte befestigt waren mit großen Stadtmauern. Und wenn die jemand einnehmen wollte, dann musste man erstmal diese Mauer überwinden. Also wurde versucht, die Mauer irgendwie auszuhöhlen oder irgendwie ein Loch reinzukriegen, einen Riss in die Mauer zu bekommen. Und wenn das gelang, dann mussten die Mauer verteidigen wollten, die Stadt verteidigen wollten, dann musste jemand in dieses Loch in der Mauer hinein. Und das waren meistens die Mutigsten. Die Mutigsten, die sich bewaffnet haben und dann in dieses Loch stellten und dieses Loch verteidigten, damit die Angreifer nicht durchkamen. Das ist das Bild, was hier hintersteht, in die Bresche springen oder in den Riss zu treten. Es gibt in der Bibel im Alten Testament auch Beispiele, wie das aussehen kann. Mose zum Beispiel. Mose ist so einer, der für das Volk in den Riss getreten ist, der sich hat berufen lassen. Ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht aus Psalm 106, Vers 23. Da heißt es, und er gedachte, sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Mose steht für das Volk ein. Er tritt vor Gott für das Volk ein. An anderer Stelle lesen wir, wie das Volk Israel gegen die kanaanitischen Völker kämpft und Gott Segen schenkt und Sieg schenkt, solange Mose da steht und die Hände erhoben hat und betet. So lange gewinnt das Volk. Und wenn er die Hände, weil er nicht mehr kann, runternimmt, dann wendet sich das Blatt. Frage, warum? Was hat das mit dem Mose zu tun? Gott sucht Menschen, die bereit sind, in den Riss zu treten. Die bereit sind, in die Bresche zu springen. Vor ihm. Das ist ja das Spannende. Da steht gar nicht, dass es darum geht, jetzt irgendwie alle Konflikte zu lösen in dieser Welt und alles zu harmonisieren. Das denken wir manchmal, das bedeutet es. Sondern es bedeutet, sich zwischen Mensch und Gott zu stellen und zu sagen, ich halte hier aus, ich stehe hier, ich werde zum Vermittler. Ich trete für die Menschen vor Gott ein. Aber wie geht das jetzt? Wie können wir das machen? Ich habe euch mal drei Gedanken mitgebracht und der erste heißt Not lehrt beten. Kennt ihr vielleicht diesen Spruch, ne? Not lehrt beten. Psalm 81, Vers 8 heißt, in deiner Not hast du zu mir geschrien und ich habe dir herausgeholfen. Ja, als ich mein Hörgerät verloren habe, war das so eine kleine Not und ich habe zu Gott geschrien und er hat mir geholfen. Eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen. Not lehrt beten. Aber bedeutet das, dass nur meine Not mich beten lehrt? Oder könnte es auch bedeuten, dass die Not der Welt mich beten lehrt? Die Not der Menschen um mich herum mich beten lehrt? Sollte das nicht, diese Not mich nicht vielleicht viel mehr beten lehren als meine eigene? Was macht die Not der Menschen um uns herum mit uns? Vielleicht ist es auch zu viel geworden, ne? Vielleicht sind die Nachrichten und die Impulse, die ganzen Krisen und die ganzen Schreckensszenarien und die persönlichen Schicksale in unserem Umfeld, vielleicht sind es zu viele geworden, dass wir sie an uns ranlassen können. Weil sie so wehtun. Weil sie uns irgendwie überfordern. Wir auch das Gefühl haben, wir können sowieso nichts dran ändern. Wir können doch nichts ausrichten. Vielleicht machen sie uns sogar Druck, weil wir meinen, noch eine To-Do-Liste, noch ein Punkt mehr auf meiner To-Do-Liste, den ich jetzt irgendwie abarbeiten müsste. Ich kann das nachvollziehen. Geht mir auch manchmal so. Geht mir häufig so. Aber vielleicht sollte diese Not um uns herum, die uns überfordert, uns viel mehr noch beten lernen. Nehmen wir wahr, wie es unserem Nächsten geht? Das ist doch das, was Jesus gelehrt und gepredigt hat, zu sagen, nicht nur für dich selbst, nicht nur du, sondern siehst du deinen Nächsten? Nimmst du ihn wahr? Um was dreht sich dein Gebet, wenn du betest? Um wen dreht sich dein Gebet? Ich habe das Gebet des Jabez eben schon angesprochen. Erweitere mein Gebiet. Was bedeutet das? Dass ich mehr Einfluss habe, dass ich mehr Erfolg habe? Oder bedeutet, erweitere mein Gebiet auch, dass mein Gebet Gottes Einfluss um mich herum vergrößert. Dass Gottes Einfluss größer wird, dass seine Autorität sichtbar wird. Not lehrt beten. Und gerade wir als Christen, wir müssten uns fragen, je größer und je umfangreicher die Nachrichten der Not werden oder die Geschichten, die wir so hören, umso mehr sollten wir beten. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, in die Bresche zu springen, uns in den Riss zu stellen, die Not auszusprechen, die Not vor Gott zu bringen. Mein zweiter Gedanke, Jesus folgen. Ich habe es eben schon erwähnt. Das ist ja das Schöne. Ja, Hesekiel, alttestamentlicher Text, Gott straft noch, weil und macht damit deutlich, es funktioniert nicht. Mensch und Gott, wir passen nicht zusammen, solange diese Sünde zwischen uns steht, solange diese Trennung da ist. Aber Jesus ist in die Bresche gesprungen. Das, was Jesus gemacht hat, ist genau das. Er ist in den Riss hineingetreten. Da, wo Gott niemanden finden konnte, da hat er sich hingestellt. Am Kreuz von Golgatha. Und hat ausgehalten. Bis zum Tod. Und er hält bis heute. Er hält diesen Riss aus. Und er steht mittendrin. Und gibt uns die Möglichkeit, Ewigkeit schon jetzt in unserem Herzen zu spüren, wie wir es gesungen haben. Wenn wir in den Riss treten, dann sind wir nicht alleine. Das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht alleine, sondern Jesus ist schon längst da. Da, wo wir das Gefühl haben, das überfordert mich alles, da bist du nicht alleine, sondern da ist Jesus schon da. Er steht schon längst in diesem Riss drin und er hält schon längst aus. Und er bringt die Not vor Gott. Er übermittelt unsere Gebete zu Gott dem Vater. Christsein heißt, Jesus nachzufolgen. Er hat seine Jünger gerufen, komm, folge mir nach. Und er hat gesagt, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. In der Konsequenz müsste man jetzt sagen, du kannst nur Nachfolger Jesu sein, wenn du dich mit ihm in den Riss stellst. Weil da ist er. Da war er auch zu seinen irdischen Lebzeiten unterwegs. Er hat seine Jünger immer wieder mitgenommen an Orte, wo sie vielleicht nicht hingegangen wären. An Orte, wo die Frommen der damaligen Zeit gesagt haben, das kannst du doch nicht machen. Da geht man nicht hin. Aber er hat sich in den Riss gestellt. Er hat die Not gesehen und war da und hat es vollendet am Kreuz von Golgatha. Und er lädt uns ein, mit ihm dahin zu gehen. Deswegen brauchen wir keine Angst davor zu haben. Deswegen dürfen wir gelassen auch sein und müssen nicht meinen, wir müssen die ganze Welt retten. Das schaffen wir nicht. Aber wir dürfen ihn begleiten. In den Riss treten, Not lehrt beten. Und Jesus folgen. Und drittens, warten auf Gott. Das ist anstrengend, sage ich euch. Ich weiß, hier sitzen ganz viele Menschen in diesem Raum, die haben sich mindestens schon einmal irgendwann in ihrem Leben dafür entschieden, diesem Jesus zu folgen und sich in den Riss zu stellen. Und haben diesen Wunsch, für die Menschen da zu sein. Die haben diesen Herzensanliegen, das zu sehen, dass Ewigkeit auf Herzen trifft, Herzen verändert werden, Menschen heil werden, das Gebet Macht hat, Veränderung bewirkt. Und Halleluja, wenn wir es erleben dürfen. Wie schön ist das? Lasst es uns feiern, lasst uns davon berichten, wenn es so ist, weil wir brauchen diese Ermutigung. Aber ich weiß, es sitzen auch ganz viele Menschen hier im Raum, die das wollen und die da in den Riss getreten sind und dies bisher noch nicht erlebt haben, dass Gott Gnade geschenkt hat. Siehe, ich mache alles neu, ist eine Ewigkeitsperspektive. Und das ist das Schöne, dass wir in Jesus Christus, dem Auferstandenen, wissen, er wird alles neu machen. Es wird kommen. Es wird nicht umsonst sein, dass wir in diesem Riss stehen. Es wird nicht umsonst sein, dass wir uns dieser Not annehmen, dass wir beten. Aber es kann auch sein, wir müssen doch aushalten. Es kann auch sein, wir sehen die Veränderung nicht gleich. Wir müssen geduldig sein. Durchhaltevermögen haben, Vertrauen. Paulus schreibt in Römer 8, aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Wir dürfen beständig beten, nicht müde werden. Ich erinnere mich gern an ältere Geschwister hier aus der Gemeinde. Viele von ihnen sind nicht mehr unter uns. Ich erinnere mich an einen Herrn Rudi, einen russlanddeutschen Mann. Wir waren damals mit der Jugendarbeit, da waren wir alle noch sehr jung, waren wir unterwegs kurz vor Weihnachten und haben ältere Menschen besucht, um ihnen irgendwie Plätzchen, selbstgebackene Plätzchen zu bringen und für sie zu beten und irgendwie frohe Weihnachten zu wünschen, Weihnachtslieder zu singen und so weiter. Und wir trafen diesen Herrn Rudi und er hat das permanent gesagt, werdet nicht müde, werdet nicht müde im Beten. Bleibt an diesem Jesus dran, ihr jungen Leute, werdet nicht müde. Das klingt mir bis heute in meinem Herz. Es klingt nach und ich weiß, diese Treue im Gebet, da können wir uns von dieser alten Generation eine Scheibe abschneiden. Da dürfen wir was lernen. Dieses tägliche Zeit nehmen zum Beten und Menschen vor Gott bringen. Da geht es nicht um hochtrabende Worte. Da geht es nicht um kraftvolles Ausdruck oder sowas, sondern da geht es um die Treue im Gebet, Menschen vor Gott zu legen. Und nicht müde darin zu werden, sondern auszuhalten. Die Frage ist, willst du in den Riss treten? Lässt du zu, dass Jesus dich ruft, folge mir. Folge mir hinein in diesen Riss, in diese Bresche. Da kannst du was erleben. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß, es gibt auch viele unter uns, die haben eine Sehnsucht danach, mit Gott was zu erleben, Wunder zu erfahren. Und ich muss dir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du was erlebst, ist deutlich höher, wenn du mit ihm in diesen Riss hineintrittst, als wenn du einfach bei dir zu Hause sitzen bleibst und denkst, naja, Gott wird das schon so machen, dass ich das irgendwie erlebe. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch höher, dass dieses in den Riss treten nicht nur eine angenehme Erfahrung sein wird. Das fordert uns. Das kostet uns. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind überfordert. Aber wir sind nicht alleine. Die Frage ist, wollen wir das? Und ich sage jetzt an dieser Stelle, dieser Predigt nicht, Amen, seht zu, was ihr damit macht, sondern ich glaube, das ist etwas, wo wir gemeinsam als Gemeinschaft Schritte gehen können. Wo wir gemeinsam als Gemeinschaft lernen können, wie geht das? Uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig tragen. Es miteinander trainieren, zu ritualisieren, uns anzueignen. Und deswegen möchte ich uns zum Abschluss dieser Predigt ein paar ganz konkrete Vorschläge machen, wie wir das miteinander trainieren und umsetzen können. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist Gebet für Kranke. Krankheit ist eine echte Not. Und es gibt sehr viele verschiedene Arten von Krankheiten in unserer Welt. Physische, psychische, mentale, seelische, alle möglichen Arten von Krankheiten. Und es gibt eine Verheißung in der Bibel, in Jakobus 5 steht das, da heißt es, wenn jemand von euch krank ist, eine solche Not hat, dann wende er sich an die Gemeindeältesten, dass sie für ihn um Heilung beten. Wir praktizieren das mit der geistlichen Leitung, das sind die Ältesten der Gemeinde. Wir praktizieren das auf Zuruf sozusagen, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hier, ich habe da was, könnt ihr für mich beten? Dann machen wir das, treffen wir uns und beten miteinander. Und wir haben Ende letzten Jahres, als wir als Älteste zusammensaßen im Gebet miteinander, gefragt haben, was ist dran? Gott, was hast du mit uns vor? Stark den Impuls gehabt zu sagen, wir glauben, dass es viel mehr Not gibt, als die Leute, die sich an uns wenden und um Gebet bitten. Und wir haben keine Garantien, was Gott tun will. Wir stellen keine Absolution aus in dem Sinne von, ja, kommst du zum Gebet, dann wirst du gesund. Keine Ahnung. Wir können es nur anbieten, in diesen Riss zu treten, mit dir. Mit dir, der du diese Not hast, mit dir in diesen Riss zu treten und vor Gott zu stehen und ihn anzuflehen und darum zu bitten, dass er dir mit seinem Segen, mit seiner Zuwendung begegnet, was auch immer das dann heißt. Und wir glauben daran, dass da auch Heilung drin stecken kann, wenn Gott das will. Und deswegen möchten wir dir das anbieten und das machen wir ein bisschen offensiver, dass wir nicht sagen, komm auf uns zu und dann machen wir einen Termin aus, sondern wir haben erstmal zwei Termine festgelegt, nämlich nächste Woche Sonntag, den 25.01. und den 8.02. wo wir uns abends hier in diesem Raum um 20 Uhr der Raum offen ist, wo du einfach kommen kannst mit deiner Not. Vielleicht bringst du jemanden mit, kannst du gerne machen. Und wir nehmen uns Zeit für dich. Kommt drauf an, wie viele da sind. Vielleicht teilen wir uns dann auch auf oder irgendwie finden wir eine Lösung, wer auch immer kommt. Und wir machen es ein bisschen öffentlicher. Und wir laden dich ein, hierher zu kommen und von den Ältesten der Gemeinde für dich beten zu lassen. Je nachdem, wie diese zwei Termine sind, führen wir das vielleicht auch regelmäßiger fort, dass es dann immer mal wieder so einen Termin gibt. Aber jetzt sind es erstmal diese zwei Termine. Und ich lade dich ein, wenn du eins hast, fass den Mut und komm dahin. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, der dieses Thema hat, dann ermutige die Person vielleicht und komm mit ihr gemeinsam zu diesem Gebet. Das Zweite betrifft dich. Nimm dir jetzt eine Minute Zeit. Da steht notiere. Vielleicht hast du einen Stift dabei, vielleicht hast du dein Smartphone dabei, vielleicht hast du auch ein gutes Gedächtnis. Ich finde es immer sinnvoll, es irgendwo festzuhalten. Frag Gott in diesem Augenblick, jetzt, welche Person legst du mir aufs Herz, dass ich die nächsten 10 Tagen täglich für diese Person bete? Ich sehe sehr wenig Stifte und Smartphones. Ich reite drauf rum. Macht's fest. Schreibt es euch wirklich auf. Die Person, die euch jetzt in den Sinn gekommen ist, die nächsten 10 Tage für sie zu beten. Täglich irgendeine Zeit einzutragen, könnt euch einen Timer stellen oder sowas zu sagen, Gebet für. Und dann betet 10 Tage für diese Person. Das dritte, da braucht ihr euer Smartphone, vielleicht auch, wenn ihr nicht schon drin seid, werdet Teil der Jesus-Communities. Wir haben schon ein paar Mal im letzten Jahr davon berichtet, dass wir uns eigentlich wünschen, dass kleine geistliche Einheiten mitten im Alltag entstehen. Ich weiß, das ist nicht so ganz einfach und deswegen lade ich dich ein, vielleicht einfach erstmal Teil einer dieser Gruppen zu werden. WhatsApp oder Signal, da werde ich ab nächster Woche einen wöchentlichen Content schicken, also einen wöchentlichen Impuls oder einen Inhalt, der dich ermutigen soll, in deinem Alltag anzufangen zu beten. Vielleicht ergibt sich daraus auch jemand, wo du merkst, Mensch, da gibt es etwas in meinem Alltag, ein Setting, wo noch jemand, ein anderer Christ ist, wo wir anfangen können, gemeinsam für unser Umfeld zu beten. Vielleicht ist es aber auch einfach etwas, was du mitnimmst, was dich motiviert, überhaupt dran zu bleiben. Das heißt, werde gern Teil dieser Gruppen und wir versuchen da wöchentlich dir einen kleinen Impuls mit in deinen Alltag zu geben, der dich ermutigen soll, innezuhalten, dankbar zu werden, Frieden zu finden und Gutes zu wollen. Und das beinhaltet eben auch die Menschen, die um dich herum sind, zu segnen. Alle Handys wieder weg. Ne, da kommen noch ein paar. Dann lassen wir die Folie noch ganz kurz. Ich hoffe, es funktioniert, die QR-Codes. Ne? Ansonsten sagt mir nachher gerne Bescheid. Und viertens, da fangen wir morgen mal mit an. Das hatte ich für letztes Jahr schon geplant. Ich habe es letztes Jahr nicht reingekommen. Deswegen habe ich es dieses Jahr jetzt festgelegt. Ich wünsche mir, dass wir einmal im Monat zum Gebet zusammenkommen, um Fürbitte zu halten. Es gibt zum Beispiel ja schon am ersten Mittwoch im Monat den Open Doors Gebetskreis. Also wo Menschen zusammenkommen, um für verfolgte Christen weltweit zu beten. Und auch das ist total wertvoll. Also wer da Interesse hat, die Sabine ist nicht da, die macht noch Urlaub, die leitet. Wer ist denn noch mit dabei? Frank, du bist auch dabei. Ne? Frank, bei hier sind noch 2 Personen. Genau. Sprecht, kommt gerne auf die Leute zu. Christiane ist dabei. Wenn ihr Interesse habt an diesem Gebetskreis für verfolgte Christen, total wertvoll. Der ist am ersten Mittwoch im Monat. Und ab dritten Mittwoch im Monat treffen wir uns zukünftig im Bistro um 19 Uhr für eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde, sodass man auch danach noch andere Dinge machen kann, um für Anliegen in der Welt, aus unserer Gemeinde, aus unserer Stadt, vielleicht auch persönliche Anliegen, zu beten und vor Gott einzutreten. Merkt euch diese Termine gerne schon, geht ab nächsten Monat los. Und nochmal viertens, fünftens eigentlich, entscheide dich, Jesus zu folgen. Also diese Angebote sind schön, sind lieb und nett und die können dir helfen, Dinge zu trainieren. Aber am Schluss liegt die Entscheidung bei dir. Möchtest du diesem Jesus folgen? Was ganz viel Positives beinhaltet, was ganz viel Segen und Zuspruch beinhaltet, ganz viel Ewigkeit in dein Herz bringt. Aber was eben auch bedeutet, mit ihm in die Bresche zu springen, mit ihm in diesen Riss zu treten. Und das ist schön, dass wir jetzt gleich das Abendmahl feiern. Weil das Abendmahl ist ein Ausdruck dessen, zu sagen, ja, ich möchte dir folgen, Jesus, mit allem, mit Haut und Haar, mit allem, was zu mir gehört. Mit den Dingen, die mich von dir trennen, immer noch in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Handeln. Und die gebe ich dir ab, weil du für mich am Kreuz gestorben bist, weil du für mich, Jesus, in die Bresche gesprungen bist. Und ich darf das alles bei dir abgeben. Und ich darf Vergebung finden bei dir. Und ich darf da noch mehr finden. Ich darf da Erneuerung finden. Mut, mich in die Bresche zu stellen, in diesen Riss zu stellen. Kraft, die ich brauche dafür. Liebe für die Menschen um mich herum. Und wenn du zum Abendmahl kommst, dann sagst du, ja, ich nehme das an, Jesus, was du für mich getan hast. Ich nehme das an und ich möchte diese Versöhnung in mir tragen und ich will dir folgen. Mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Ich gehöre zu dir. ich gebe dir mein Leben, so wie du dein Leben für mich gegeben hast. Ich würde an dieser Stelle gerne gemeinsam mit euch das Glaubensbekenntnis sprechen, indem wir das zum Ausdruck bringen, was unseren Glauben ausmacht. Und ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus, das ist unser Bekenntnis zu dir. Das ist unser Lippenbekenntnis. Aber wir müssen auch mit dem Herz dabei sein. Ich danke dir, dass du unser Herz siehst und dass du unser Herz kennst. Ich danke dir, dass wir mit allem, was uns ausmacht, zu dir kommen dürfen. Dass wir ablegen dürfen bei dir, was uns trennt. Dass wir das in unser Herz aufnehmen dürfen, was von dir kommt. Und so wollen wir vor dich treten, Jesus. Wir feiern das Abendmahl, so wie du es mit deinen Jüngern gefeiert hast, in der Nacht, als du verraten wurdest. Du nahmst das Brot, danktest Gott, brachst es und gabst es deinen Jüngern und hast gesagt, das ist mein Leib. Du nahmst den Kelch mit dem Wein, hast Gott gedankt und ihn deinen Jüngern gegeben und gesagt, und das ist mein Blut. Das Blut dieses neuen Bundes. Das Blut der Versöhnung, der Vergebung der Sünde. Und dann hast du deinen Jüngern eingeladen, trinkt alle daraus. Und jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, dann erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Lasst euch darauf ein, entscheidet euch neu, mir nachzufolgen. Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist und dass du austeilst, dass wir zu dir umkehren dürfen, immer wieder neu, und uns neu entscheiden dürfen, dir zu folgen, dass du uns frei machen möchtest von den Dingen, die uns einengen. Danke dir, dass du immer wieder eingreifst in diese Welt und Wunder wirkst und deine Herrlichkeit sichtbar wird. Wir danken dir, dass wir auch, wenn wir geduldig warten müssen, wissen dürfen, der Sieg ist schon errungen und du machst alles neu. Amen. Die Mitarbeitenden kommen, die teilen euch das Abendmahl aus. Ihr dürft euch gerne in den nächsten Liedern irgendwie hier anstellen und euch das reichen lassen. Wir wollen Gott loben dabei und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, links und rechts euch segnen zu lassen, euch ein persönliches Gebet, einen Zuspruch Gottes abzuholen. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist.